Ja, es ist schon die letzten zwei Versammlungen heute Abend über dieses Thema. Vielen Dank, auch wenn Sie weiterhin beten. Ich meine, das ist ein sehr wichtiges Thema und gerade da brauchen wir auch die Hilfe des Herrn, wenn wir uns die Bibelstellen anschauen. Beten wir also, dass der Herr Gelingen schenkt. Ich soll noch kurz ansagen, ich habe Bücher bestellt, dass die hierher geschickt werden. Das sind Bücher, die ich geschrieben habe. Das eine ist über Erwählung und Vorherbestimmung und das andere ist über das Thema, kann ein Christ zu einem Nichtchristen werden? Leider ist die Post zu langsam gewesen oder meine Bestellung zu spät. Jedenfalls kommen die Bücher erst morgen an. Das heißt, die werden dann in nächster Zeit hier hinten am Tisch aufliegen und Sie können sich dann gerne bedienen. Wer eine Spende geben möchte, die dicken Bücher, es gibt das dickere, das ist über Erwählung, das sind 5 €. Und das dünnere, das ist über, kann ein Nichtchrist zu einem Nichtchristen werden, das sind 3 €. Also wenn Sie sich dann nächste Woche bedienen, die werden dann hier sein, die Bücher. Soweit. Dann sind jetzt noch einige Fragen übrig. Die größte und wichtigste Frage ist Römer 8. Die wurde ja auch gestellt, die Frage, ob ich doch noch etwas zu Römer 8 sagen könnte. Das habe ich auch vor. In die Römer 8, die Verse 28 bis 30. Das machen wir zuerst. Dann sind noch weitere Fragen. Und wenn Sie noch welche haben, wir wollen uns die Zeit dafür nehmen. Wir machen es so wieder, dass wir 45 Minuten, dann machen wir 10 Minuten Pause und dann noch einmal 45 Minuten. Also, Römer 8, es geht hier um die Vorherbestimmung. Vielleicht lese ich zuerst den Text. Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, den Gottliebenden wirkt alles zusammen zum Guten. Denen, die nach einem Vorsatz Gerufene sind, weil er die, die er im Voraus kannte, auch im Voraus bestimmte, seinem Ebenbilde, dem Sohne, gleichgestaltet zu sein, sodass er Erstgeborener unter vielen Brüdern sei. Aber welche er im Voraus bestimmte, diese rief er auch. Und welche er rief, diese rechtfertigte er auch. Aber welche er rechtfertigte, diese verherrlichte er auch. Hier ist das Thema, das Wort Vorherbestimmung kommt vor in Vers 30 und in Vers 29. Es heißt hier in Vers 29, er bestimmte, die er kannte, die bestimmte er im Voraus, seinem Ebenbilder, dem Sohne, gleichgestaltet zu sein. Die Parallelstelle ist in Epheser 1, Vers 5. Wir haben die schon kurz gelesen, aber ich lese sie noch einmal. Epheser 1, Vers 5. Sie können ruhig den Finger drin halten in Römer 8, denn wir werden Römer 8 noch gleich weiter behandeln. Aber nur, dass wir die Parallelstelle haben. Epheser 1, Vers 5. Er bestimmte uns nämlich im Voraus für sich zur Sohnesstellung durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens zum Lobe der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadete in dem Geliebten. Ich habe ja über Epheser schon gesprochen, es geht um die Gemeinde, das Uns ist die Gemeinde Jesu, das neue Gottesvolk, im Gegensatz zu dem alten Gottesvolk aus dem alten Bunde. Das alte Gottesvolk hatte auch die Sohnesstellung, aber die Sohnesstellung war dort kollektiv. Das ganze Volk gilt als der erstgeborene Sohn für Gott. Gott hat sich diesen erstgeborenen Sohn aus Ägypten geholt, das ist Israel. Israel ist mein erstgeborener Sohn, sagt Gott zu Pharao, deshalb lass meinen erstgeborenen Sohn ziehen, sonst nehme ich dir deinen erstgeborenen Sohn weg. Und jetzt zeigt aber der Apostel, dass Gott im neuen Bund, dass das Israel nur dasjenige Israel ist, das in dem Christus ist. Nur das ist das wahre Israel. Und dieses hat er vorherbestimmt, das neue Israel hat er vorherbestimmt für sich zur Sohnschaft, das heißt zur Sohnesstellung im Griechischen heißt das Wort Sohnes Stellung, nicht Sohnschaft. Also das heißt, das neue Volk hat die Stellung von Sohn. Ja, es wird dem Sohne gleichgestellt. Das heißt, Gott hat vorherbestimmt, dass das neue Gottesvolk, die Gemeinde Jesu, ein Sohn sein sollte. Und deshalb sagt er in Epheser, er bestimmte uns, die Gemeinde, im Voraus für sich zur Sohnesstellung. Ja, durch Jesus Christus. Gott hat uns zu Söhnen gemacht. Das war das, was er vorherbestimmt hat. Er hat nicht vorherbestimmt, wer sich bekehrt und wer sich bekehren darf und so weiter. Das ist ja klar, wer sich bekehren darf. Jeder. Aber er hat vorherbestimmt, dass die, die sich bekehren, Söhne werden sollen. Und jetzt zu Römer 8, Vers 28 nochmal zurück. Römer 8, Vers 29. Die, die er im Voraus kannte, das ist das neue Gottesvolk, hat er auch im Voraus bestimmt, seinem Ebenbilde, dem Sohne, gleichgestaltet zu sein. Das Besondere an dem Plan Gottes war, dass er wollte, dass alle, die in Christus hineinkommen würden, also die ganze Gemeinde Jesu, sollte dem Sohne gleichgestaltet sein, sodass er der Erstgeborene unter vielen Brüdern sei. Die vielen Brüder ist die ganze Gemeinde und er ist der Erstgeborene. Hier der Text nochmal vor Augen. Ich habe ihn jetzt auf die Folie gelegt, damit wir uns mal jetzt ganz genau machen wir uns mal klar, worum geht es eigentlich. In Vers 28 bis 30 spricht der Apostel von der herrlichen Zukunft der Gemeinde. Die Gemeinde nennt der Apostel die Gerufenen. Ich gehe das jetzt ein bisschen zurück im Römerbrief, wenn Sie mit mir gehen möchten. In Römer 1, Vers 6 nennt er die, die diesen Brief empfangen, die Gläubigen, nennt er die Gerufenen. Römer 1, Vers 6, unter denen auch ihr seid, also es geht hier, Vers 5, durch den wir Gnade und Apostelschaft empfingen zum Gehorsam des Glaubens für seinen Namen, unter allen, die von den Völkern sind, unter denen auch ihr seid, Gerufene Jesu Christi. Gerufene, Gott hat sie gerufen. Vers 7, allen Geliebten Gottes, das ist das neue Volk Gottes. Ja? Allen Geliebten Gottes, die in Rom sind, den gerufenen Heiligen. Der Brief ergeht also an die Gemeinde Jesu in Rom. Und die Gemeinde Jesu in Rom nennt er die Geliebten Gottes und er nennt sie die gerufenen Heiligen. Das heißt, sie bekommen diesen Titel, warum? Weil sie auf den Ruf geantwortet haben. Sie erinnern sich an mein Bild, das ich in diesen Tagen mal gebracht habe von dem Hochzeitsfest. Die geladen waren und gekommen sind, das waren die geladenen Gäste. Die anderen, die geladen waren und nicht gekommen sind, die waren halt leider nicht dabei, die waren keine geladenen Gäste. Aber die geladen waren und gekommen sind, waren die geladenen Gäste. Das Wort geladen und gerufen ist im Griechischen dasselbe Wort. Also Gott hat eingeladen. Und die dann gekommen sind, die bekommen den Titel Geladene bzw. Gerufene. Und so nennt er die gesamte Gemeinde Jesu, nennt er die Gerufenen. Jetzt gehen wir nochmal zurück zu Römer 8 oder vor zu Römer 8. Diese selbe Gruppe nennt er, da hat er verschiedene Begriffe. Er nennt sie Kinder Gottes oder Söhne Gottes, Römer 8, Vers 16, der Geist gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Kinder. Dann Vers 17, sind wir auch Kinder, dann sind wir auch Erben. Wenn wir Kinder sind, dürfen wir erben. Er nennt sie auch Erben Gottes und Miterben Christi. Dann in Vers 19 nennt er sie die Söhne Gottes. Wir warten auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Die Gemeinde sind die Söhne Gottes. Und dann in Vers 28 nennt er sie die Gottliebenden. Bei ihnen steht vielleicht denen, die Gott lieben. Im Griechischen steht hier ein Hauptwort, die Gottliebenden. Gottlieb ist ja ein Vorname. Kennen Sie den? In der Schweiz gibt es den Namen Gottlieb. Und die Gläubigen sind die Gottliebenden. Ja? Mehrzahl von Gottlieb. Ja? Das heißt, das sind die, die Gott lieben. Aber gemeint ist die ganze Gemeinde Jesu. Es sind nicht ein paar von den Christen gemeint, die Gott besonders lieben. Ja? Nein, die gesamte Schar bekommt den Titel die Gottliebenden. Dann weiter. Also der Gemeinde, den Gottliebenden, wirkt alles zusammen zum Guten. Auf der Folie habe ich das hier so aufgeschrieben. Wir wissen aber, den Gottliebenden, das heißt dem neuen Gottesvolk, nämlich der Gemeinde Jesu, wirkt alles zusammen zum Guten. Denen, die nach einem Vorsatz Gerufene sind. Die Gottliebenden und die Gerufenen ist dieselbe Gruppe. Ja? Das ist die Gemeinde Jesu, das neue Volk. Das neue Gottesvolk, im Gegensatz zum alten Volk Israel. Und dann weiter, Gerufene, Geladene, das sind solche, die auf den Ruf hingekommen sind. Der Ruf geschah nach einem Plan der Liebe Gottes, habe ich auf die Folie geschrieben, wenn Sie das lesen können. Ich denke, es geht. Also, der Ruf geschah nach einem Plan. Der Plan heißt Vorsatz Gottes. Gott hat sich was vorgesetzt. Jetzt ist die Frage, was hat er sich vorgesetzt? Nicht, wer gläubig werden darf oder wer gläubig werden wird und wer nicht. Nicht, darum geht es nicht. Der Plan und der Vorsatz Gottes war, was sagt der Text? Gottliebende, die nach dem Vorsatz gerufen sind, was ist mit ihnen? Alles wirkt zusammen zum Guten. Was war der Vorsatz? Was war der gute Vorsatz? Wohin soll denn das gehen? Weiterlesen, einfach weiterlesen. Weil er die, die er im Voraus kannte, auch im Voraus bestimmte, seinem Ebenbild, dem Sohne, gleichgestaltet zu sein. Gott hatte einen Vorsatz und der Vorsatz war, ich werde rufen. Und zwar, ich werde die rufen, die Einladung ergeht natürlich an alle Welt, die ganze Menschheit, aber Gottes Vorsatz war, dass die Gerufenen, die sich rufen lassen, die Gemeinde Jesu, dass sie eine ganz besondere Stellung bekommt. Er hatte im Sinn hatte er ein Volk, das in Christus sein sollte. Und für dieses Volk in Christus soll es eine herrliche Zukunft geben. Das war sein Ziel. Was ist denn die herrliche Zukunft? Und er sagt, er hat sie im Voraus bestimmt dem Ebenbilde, nämlich dem Sohne, gleichgestaltet zu werden zu lassen. Also er wollte sie gleichstalten, dem Sohne. Das heißt, sie sollen lauter kleine Christusse werden, lauter Söhne Gottes. Alle, die dem Sohn Gottes gleichgestaltet werden, das heißt gleichförmig. Wie denn gleichförmig? Sein Leben ist in ihnen, sein Charakter wird in ihnen sichtbar. In der Ewigkeit sind lauter kleine Christusse und sie bilden die große Schar der Gerufenen Gottes, alle dem Ebenbild des Sohnes gleichgestaltet. Sie sind wie die Brüder Jesu. Er ist der große Bruder, der Erstgeborene, und sie sind die anderen Brüder. Auch die Schwestern sind Brüder. Ja? Alle haben hier den Titel Brüder in der Ewigkeit. Das war sein Ziel. Und so sagt er, Paulus sagt jetzt, dass wir wissen, dass den Gottliebenden all die Beschwerlichkeiten auf der Erde zum Guten dienen. Was ist das gute Ziel? Eines Tages dem Ebenbilde, dem Sohn Gottes gleichgestaltet zu sein. Herrlich, was Gott vorausbestimmt hat für die Gemeinde. Und deshalb kann ein Christ wissen, alle Dinge, die mir geschehen, dienen zu dem guten Ziel der Gleichförmigkeit mit Christus. All das Schwere, all das Seufzen. Wir haben einen Körper und der Körper, in dem seufzen wir. Und wir leben in einer Welt, die auch nicht vollkommen ist. Und da seufzen wir und alles seufzt zusammen und sehnt sich nach der Offenbarung der Söhne Gottes. Wann wird die Zeit sein, wann die Söhne Gottes offenbar werden? Man alles sehnt sich danach. Das ist eine herrliche Verheißung. Er zeigt also der Gemeinde Jesu auf, was ihre herrliche Zukunft ist. Also noch einmal, Vers 29. Warum dienen alle Dinge zum Guten? Für diese Gruppe der Gottliebenden, die Gemeinde, das neue Volk. Warum dienen alle Dinge zum Guten? Weil er die, die er im Voraus kannte, auch im Voraus bestimmte, seinem Ebenbilde, dem Sohne gleichgestaltet zu sein. Wer sind die, die er im Voraus kannte? Die Sache ist sehr einfach. Die Gemeinde. Im Voraus hatte er die Gemeinde gekannt. Was heißt denn gekannt? Wir waren doch noch gar nicht dort bei ihm. In der Ewigkeit. Wer von uns war dort? Niemand. Es gab aber einen, der dort war. Wissen Sie wer? Ja, klar. Christus. Und in Christus erwählte er sich die Gemeinde. Das haben wir gestern gemacht. Haben wir gestern gelesen, Epheser 1, Vers 4. In Christus erwählte er sich damals die Gemeinde. Das war sein Plan. Und weil er sie erwählte, die Gemeinde in Christus, deshalb kannte er sie im Voraus. Sie sagen, was heißt das, er kannte sie im Voraus? Nun denken Sie hier nicht, das heißt nicht nur, dass er etwas wusste. Das Wort erkannte im Voraus ist viel mehr als etwas Wissen. Adam erkannte Eva. Was heißt das? Adam hatte eine ganz besondere Gemeinschaft mit Eva. Er erkannte Eva. Und sie bekamen ein Kind. Das Wort für erkennen wird im Hebräischen und auch im Griechischen verwendet für eine Liebesgemeinschaft. Der Herr kennt die Seinen. Das heißt, es spricht von einer Liebesgemeinschaft. Einige von denen wird einmal sagen, ich habe euch nie gekannt. Nie. Haben wir heute Morgen gehört von Bruder Stefan. Ich habe euch nie gekannt, Matthäus 7. Was heißt das? Ich habe nie diese Liebesgemeinschaft mit euch gehabt. Wieso nicht? Weil ihr nie bekehrt wart. Der Herr kennt, er sagt, ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Nur mit den Seinen hat er diese Kennengemeinschaft, diese besondere Gemeinschaft. Und jetzt sagen sie, aber wir waren ja gar nicht dort damals. Na, wir waren nicht dort, aber wer war dort? Christus, die Gemeinde war in Christus. Ja, aber wir waren nicht dort, es war nur Christus. Ja, es war nur Christus dort, klar. Aber in Christus erwählte er sich die Gemeinde. Und jetzt dürfen wir nicht den Fehler machen und denken, das heißt, er hätte sich ausgesucht, wer zur Gemeinde gehört. Nein und nochmals nein. Er hat sich nicht ausgesucht, wer zur Gemeinde gehört, sondern er hat geplant, dass alle, die einmal an Christus glauben sollten, zur Gemeinde gehören sollen. Das war sein Plan. Alle, die einmal in Christus hineinkommen sollten oder alle einmal, die sich bekehren sollten, sollten in Christus kommen und in Christus sollten sie alles bekommen, was sie brauchen. Christus ist das ganze Ziel des Heils. Die herrliche Zukunft der Gemeinde heißt Christus. Und das hatte er geplant von Ewigkeit her. Das war das Ziel, das war die Vorherbestimmung. Der Gemeinde gehört der Christus. Ihr gehört der Christus. Aber wer zur Gemeinde kommen wird, hat er nicht geplant. Wie viele Leute das sein werden, hat er nicht geplant. Er hat geplant die Herrlichkeit dieser Gemeinde in Christus. Sie sollten alle seine Söhne sein. Alle, weil er die er im Voraus kannte, nämlich die Gemeinde in Christus, die hat er im Voraus bestimmt, seinem Ebenbilde, dem Sohne, gleichgestaltet zu sein, sodass er Erstgeborener sei unter vielen Brüdern. Das ist das Ziel. Gemeinde Jesu, dem Sohne gleichgestaltet. Und das will Apostel Paulus hier den Römern vor Augen führen. Die Gemeinde, das sind die Gerufenen, die sind Geladene, solche, die auf den Ruf hin zu Christus gekommen sind. Die Gemeinde war im Voraus liebend geplant und gekannt, nicht wer sich bekehrt, sondern was sie bekommen werden. Der Plan war, sie sollten dem Sohn gleichgestaltet werden. Vers 30. Aber welche er im Voraus zur Gleichgestaltung bestimmte, ja, welche er im Voraus bestimmte, wiederum die Gemeinde als ganze Schar, hat er im Voraus bestimmt. Er hat nicht bestimmt, wer zur Gemeinde gehört. Er hat die Gemeinde bestimmt. Und er sagt, welche er im Voraus bestimmte, wofür? Zur Sohnschaft, zur Gleichgestaltung mit dem Sohne. Welche er im Voraus bestimmte, was ist mit denen? Was wird jetzt gesagt? Jetzt blickt er zurück. Er blickt jetzt vom Ziel zurück und jetzt sagt er, jetzt geht er zurück in die Geschichte. Was ist zu sagen? Was ist ihre Geschichte? Was ist die Geschichte der Gemeinde? Diese rief er, damit begann es, oder? Bei jedem begann es so. Jeder, der am Ziel angekommen ist und zur Gemeinde gehört, gehört zur Schar derer, die gerufen wurden. Sie sind Gerufene. Zweitens, welche er rief, die rechtfertigte er, das ist das Zweite. Sie wurden alle Gerechtfertigte. Drittens, die, welche er rechtfertigte, die verherrlichte er auch. Und merken Sie, er spricht in der Vergangenheit. Die verherrlichte er. Wieso spricht er in der Vergangenheit? Weil er sich ans Ziel stellt und jetzt zurückschaut. Er hat die herrliche Gemeinde vor Augen und sagt so, und jetzt zeige ich euch die Geschichte der Gemeinde. Jetzt gehen wir zurück. Was sind das für Leute? Im Himmel ist die Gemeinde fertig. Die ganze Schar der Gemeinde steht da. In Herrlichkeit sind alle Brüder Jesu Christi. Er ist der Erstgeborene, sie sind die Brüder. Sie sind alle gleichgestaltet wie Christus. Und was sind das für Leute? Sie sind Gerufene, sie sind Gerechtfertigte und sie sind Verherrlichte. Merken Sie, jetzt verstehen wir, warum er Vergangenheit sagt. Es steht nicht im Text, die wird er einmal verherrlichen. Das wäre, da hätte man den Text sehr missverstanden, wenn man das meinte. Das sagt er nicht. Er spricht vom Ziele aus und blickt zurück. Also noch einmal, Vers 30, welche er im Voraus zur Gleichgestaltung mit dem Sohne bestimmte, nämlich die Gemeinde, die am Ziel dem Sohn Gottes gleichgestaltet ist, was ist rückblickend ihre Geschichte? Diese, die am Ziel angekommenen, diese sind solche, die er erstens rief und die er rief, nämlich die Gemeinde, die rechtfertigte auch und die Gemeinde, die er gerechtfertigt hat, die verherrlichte er auch. Jetzt geht die Sache auf. Jetzt ist die Sache einfach. Es geht nur auf, wenn man dran denkt, der Apostel geht ans Ziel, ganz ans Ziel, schaut sich die verherrlichte Gemeinde an und sagt so, das ist die dem Sohne Gottes gleichgestaltete Schar, die in Christus ist. Was sind das für welche? Ah, sie sind Gerufene, sie sind Gerechtfertigte, sie sind Verherrlichte. Er sagt nicht, wie es dazu kam, dass sie Gerufene wurden. Er sagt nicht, wie es dazu kam, dass sie gerechtfertigt wurden. Er sagt nicht, wie es dazu kam, dass sie verherrlicht wurden. Wieso braucht er das nicht sagen? Das hat er in anderen Kapiteln schon längstens beschrieben. Wie kommt man denn zur Gemeinde? Man muss Ja sagen, wenn der Ruf kommt. Man muss die Einladung annehmen. Dann wird man gerechtfertigt in Christus durch Glauben. Man muss glauben. Und dann muss man treu sein, dann muss man bei Christus bleiben, dann kommt man ans Ziel und wird verherrlicht. Das ist aber nicht sein Thema, er will ja nur sagen, was das Ziel ist. Kommen Sie klar mit mir? Wenn Sie nicht verstehen, dann sagen Sie, fangen Sie nochmal an, ich habe nichts verstanden. Ich fange gerne nochmal an. Es ist wichtig, dass wir die Verse verstehen. Die Verse werden nämlich oft missbraucht. Ich behaupte heute, dass unser Bruder Calvin es nicht verstanden hat. Er war der ja über diese Verse viel geschrieben hat in einem Buch, in seinem Hauptwerk. Ich glaube, dass er diese Verse überhaupt nicht verstanden hat, weil er meinte, Gott hätte gewisse Menschen für den Himmel bestimmt und gewisse Menschen für die Hölle bestimmt. Und die er für den Himmel bestimmt hat, die hat er dann gerufen und die anderen hat er nicht gerufen. Und die für den Himmel bestimmt hat, die hat er gerechtfertigt, die anderen hat er nicht gerechtfertigt und die hat er dann verherrlicht. Dann geht die Sache nicht auf. Das geht nicht. Der Text spricht von der ganzen Gemeinde, von denen, die in Christus Jesus sind. In ihm. Und wie geht's weiter? Was werden wir also zu diesen sagen? Wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? Was heißt uns? Wer meint er mit uns? Die Gemeinde, Sie haben es richtig, die Gemeinde. Die ganze Gruppe meint er, die ganze Schar. Alle Erlösten. Wer ist gegen uns? Der sogar des eigenen Sohnes nicht schonte, sondern für uns alle ihn dahin gab. Wie wird er uns zusammen mit ihm nicht auch alles schenken? Die ganze Herrlichkeit wird er der Gemeinde schenken. Alles. Alles ist in Christus. Indem Gott den Christus geschenkt hat, hat er alles geschenkt, was es zu schenken gibt. Mehr kann er nicht schenken. Wer wird Anklage erheben gegen Gottes Erwählte? Wer sind die Erwählten? Sie haben es mittlerweile schon verstanden. Die Gemeinde. Die Gemeinde sind die Erwählten, die gesamte Gemeinde. Es geht um die ganze Gruppe. Es geht nicht um die Frage, wer von uns oder wer von den Menschen gehört zu den Erwählten und wer darf sich bekehren und wer darf sich nicht bekehren. Das entscheiden wir. Das entscheidet der Mensch, ob er zu den Erwählten gehört oder nicht. Wieso? Weil der Ruf an alle ergeht. Und jetzt ist die Frage, wenn ich Ja sage zu Christus, gehöre ich zu den Erwählten? Wenn ich Nein sage, verschließe ich mich vor der Erwählung. Und wenn ich ein Gläubiger geworden bin, gehöre ich zu den Erwählten. Aber wenn ich als Gläubiger abfalle von Christus, wie das heute Vormittag das Thema war, dann mache ich meine Erwählung nicht fest. Dann mache ich meine Erwählung rückgängig und bin wieder draußen. Wieso? Weil die Erwählung nur in Christus ist und nicht außerhalb von Christus. Wenn ich außerhalb von Christus hinaustrete, dann bin ich draußen. Das heißt das, man muss die Erwählung festmachen? Ja, man muss die Erwählung festmachen. Wo steht denn das in der Bibel? In 2. Petrus 1, Vers 10. 2. Petrus 1, Vers 10. Man muss die Erwählung festmachen, sonst hilft alles nichts. Und wir lesen die Textstelle. 2. Petrus 1, Vers 10. Deshalb, Brüder, seid fleißig. Umso mehr euer Gerufensein und eure Erwählung festzumachen. Man ist gerufen, weil man ja, zuerst kam die Einladung, dann hat man der Einladung Folge geleistet, dann gehört man zu den Gerufenen. Und wenn man zu den Gerufenen gehört, zu den geladenen Gästen, gehört man auch zu den Erwählten. Die Gerufenen und die Erwählten ist dieselbe Schar. Und jetzt sagt er, euer Gerufensein, euren Stand als Gerufene und euren Stand als Erwählte müsst ihr festmachen. Ja, wie soll man denn festmachen? Was sagt der Apostel? Wir brauchen nur lesen. Seid fleißig, euer Gerufensein und eure Erwählung festzumachen, denn im Tun dieser Dinge werdet ihr keinesfalls straucheln und zu Fall kommen, denn so wird euch reichlich dargereicht werden der Eingang in das ewige Königreich unseres Herrn und Retters Jesu Christi. Was für Dinge muss man tun? Na, da muss man vorausgehen zu Vers 5, also in dem Fall zurückgehen zu Vers 5, Kapitel 1, Vers 5. Bringet allen euren Fleiß dar und reichet in eurem Glauben dar die Tugend oder das lobenswerte Wesen, in der Tugend die Kenntnis, in der Kenntnis die Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung die Ausdauer, in der Ausdauer die rechte Ehrfurcht, in der rechten Ehrfurcht die brüderliche Liebe und in der brüderlichen Liebe die Liebe. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und in reichem Maße, dann stellen sie euch nicht als Untätige hin, noch als Unfruchtbare zur Erkenntnis unseres Herrn Jesu Christi. Denn der, bei dem diese Dinge nicht vorhanden sind, der ist blind und er verschließt die Augen. Er brachte nämlich in Vergessenheit die Reinigung von seinen vorigen Sünden. Wer zurückgeht, ist wie einer, der, nachdem er gereinigt wurde, alles vergessen hat und geht wieder in den Schlamm. Das darf nicht sein. Dann hat man die Erwählung nicht festgemacht. Der aber bei Christus bleibt, und Fleiß darreicht, da mit Fleiß die Tugenden Christi darreicht. Das heißt, den Herrn Jesus Christus zur Auswirkung kommen lasst. Wer das tut, dem wird der Eingang reichlich gewährt werden. Das heißt, die Tore werden weit aufgehen. Und da wird ein Empfangskomitee im Himmel stehen, mit offenen Armen. Kommt, kommen Sie herein, heißt es dann. Kommen Sie herein. Alles ist fertig, alles ist bereit. Das ist die herrliche Zukunft der Gemeinde. Also Erwählung gilt es festzumachen. Ja, soweit zu Römer 8. Und dann möchte ich noch weitergehen zu einem weiteren Bibelstelle. Das ist 1. Petrus Kapitel 1, Vers 1. 1. Petrus 1, Vers 1. Es ist die nächste Bibelstelle, die wir noch nicht betrachtet haben in diesen Stunden. Petrus, Apostel Jesu Christi, den erwählten Fremden der Zerstreuung in Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien, also erwählte Fremde, und jetzt heißt es in Vers 2, gemäß Vorkenntnis Gottes des Vaters in Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Blutbesprengung Jesu Christi oder zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Es geht um dieselbe Sache. Wer sind die erwählten Fremdlinge? Wer sind die? Es ist schon geklärt. Wir wissen es schon. Dieselbe Gemeinde Jesu Christi, die auch sonst die Erwählten sind. Natürlich. Die erwählten Fremdlinge sind die Gemeinde Jesu Christi. Und zwar die Gemeinde in Pontus und Galatien und Kappadokien. An diese schreibt er hier. Ja? Aber es ist klar, dass er und die gesamte Gemeinde schreibt in ganz Kleinasien. Und er nennt sie auch in Kapitel 2, Vers 9, ihr seid ein erwähltes Geschlecht. Die Gemeinde ist das erwählte Geschlecht. 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr seid ein erwähltes Geschlecht. Im Alten Testament war das erwählte Geschlecht in Abraham, Isaak und Jakob, das war das Volk Israel. Im Neuen Testament ist das erwählte Geschlecht die neutestamentliche Gemeinde. Und um diese geht es. Und sie sind Fremdlinge, sie sind zerstreut in der ganzen Welt. Sie sind Fremde in der Zerstreuung, Fremde, erwählte Fremde, einerseits Fremdlinge, aber gleichzeitig erwählt. Was heißt erwählt? Vor Gott kostbar in Christus Jesus, kostbar gemacht, weil sie alle in Christus versetzt sind. Sie sind hier Russlanddeutsche. Was sagen die Deutschen? Ihr seid die Russen, oder? In Russland haben sie gesagt, ihr seid die Deutschen. Immer die Ausländer, immer die Fremden. Ja? Aber wissen Sie, seien Sie froh, das erinnert Sie immer wieder daran, dass Sie noch nicht zu Hause sind. Sie sind Fremdlinge. Ich auch. Wissen Sie, ich bin in der Schweiz, ich bin kein Schweizer. Ich bin Österreicher, ich bin Ausländer in der Schweiz. Mir geht es genau gleich wie Ihnen. Ich bin auch ein Fremder. Ja. Was heißt das? Wir sind noch nicht zu Hause. Aber wir sind erwählte Fremdlinge, das heißt, wir sind kostbar gemacht. Warum? Weil wir in Christus sind. Er hat uns in Christus versetzt. Das war von jeher sein Plan. Wenn einer zum Glauben kommt, wird er in Christus reinversetzt und dadurch wird er ein Kostbarer. Nicht, weil wir kostbar sind, weil er kostbar ist. Der Christus ist der Kostbare, der Erwählte. Und diese Gläubigen sind jetzt Erwählte. Gemäß was sind sie denn Erwählte? Und jetzt lesen wir mal weiter. Was sagt denn der Text? Gemäß was sind diese Gläubigen, die zum Glauben kommen, Erwählte? Gemäß Vorkenntnis Gottes des Vaters. Interessant. Das Ganze geschah nach einem Plan. So, jetzt ist die Frage. Was war der Plan? War der Plan, wer sich bekehren darf und nicht, und wer in die Hölle kommt, wer in den Himmel kommt, oder war der Plan, dass die Gemeinde in Christus versetzt werden soll? Was war der Plan? Ja klar, Epheser 1, dass sie in Christus sein sollte, dass sie in Christus sogar zu Söhnen gemacht werden sollte, dass sie gleichgestaltet werden sollten mit Christus. Das war der Plan. Das heißt, wenn er sagt, sie sind Erwählte gemäß einer Vorkenntnis, dann heißt es, sie sind erwählte gemäß einem liebenden Plan Gottes. Gott hatte sie, die Gemeinde, in Christus, hatte sie geliebt, obwohl sie noch gar nicht da war. Aber er hat den Christus geliebt Und er freute sich schon drauf auf jeden, der sich bekehren wird. Denn jeder, der sich bekehrt, gehört zu dieser Schar der Erwählten dazu. Wunderbar, welch ein herrlicher, kostbarer Gedanke. Also, gemäß Vorkenntnis Gottes des Vaters. Ja, und wie hat sich das in der Geschichte verwirklicht? Wie geschah das jetzt konkret in Pontus und Galatien und Kappadokien und Asien? Wie geschah das konkret? Es steht da. In Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Blutbesprengung. Jetzt sind wir in der Geschichte. Sobald einer zum Glauben kam, es gab eine Heiligung des Geistes, das bedeutet Heiligung durch den Heiligen Geist. Ja. Gott hat ihn durch den Heiligen Geist geheiligt. Wozu? Zum Gehorsam. Was war der Gehorsam? Gott hat uns geheiligt, heißt, er hat uns gereinigt, hat uns ausgesondert, dass wir jetzt gehorsame Kinder werden sollten. Und er nennt die Gläubigen im Petrusbrief, nennt er gehorsame Kinder. In Kapitel 1, Vers 14, oder? Gehorsame Kinder. Kapitel 1, Vers 14. Als Kinder des Gehorsams formet euch nicht nach dem Schema der früheren Lüste. Die Gemeinde sind die Kinder des Gehorsams. Herrlich. Gott heiligte die Gemeinde, das heißt, er reinigte sie, sonderte sie ab von dem Bösen zu sich hin, damit sie jetzt seine gehorsamen Kinder sind. Kinder des Gehorsams, nicht Kinder des Fluches, Kinder des Gehorsams. Und zur Blutbesprengung mit dem Blut Jesu Christi. Das Blut Jesu Christi wird jetzt über diese Gläubigen gesprengt. Das ist ein Ausdruck, der kommt aus dem Alten Testament und bedeutet, sie sind die, die Gott durch das Blut erkauft hat. Er besprengt sie mit dem Blut, heißt, er reinigt sie mit dem Blut und sie sind jetzt Blutskinder. Das heißt, sie sind jetzt in diesen Bund hineingestellt, den Bund des Blutes, der Jesu Christi. Das heißt, sie stehen nur auf der Grundlage des Blutes. Sie sind mit Blut besprengt. Es geht also nicht um uns, um unsere Gerechtigkeit, es geht um Christi Gerechtigkeit. Dieses Blut spricht für uns. Es wurde auf uns gesprengt. Wann wurde es gesprengt? Golgatha. Golgatha ist der entscheidende Punkt. Da wurde das Blut vergossen. Und sobald ein Mensch Christus annimmt, wird das Blut auf ihn angewandt. Das ist jetzt Geschichte, oder? Heiligung des Geistes zum Gehorsam, dass sie gehorsame Kinder werden und dass sie mit dem Blut Jesu Christi besprengt werden. Und sie bleiben auch mit dem Blut Jesu Christi besprengt. Sie bleiben es. Das ist unser Schutz. Christi Blut und Gerechtigkeit ist mein Schutz und Ehrenkleid. Damit werde ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werde eingehen. Luther hat das gut formuliert. Ich glaube, es war Luther, der das gesagt hat. Oder Zinzendorf, einer von den beiden. Also, ich lese jetzt nochmal von der Folie. Sobald sie zum Glauben kamen, wurden sie Erwählte in Christus. Praktisch. In Christus waren sie schon erwählt, natürlich. Vor Grundlegung der Welt, weil Christus gab schon vor Grundlegung der Welt. Aber in der Tatsache, in der tatsächlichen Bekehrung jedes Einzelnen wurde jeder Einzelne zu einem Erwählten in Christus. Und durch diese zeitliche Erwählung in der Heilswende wurden die Leser zu erwählten Fremdlingen. Diese zeitliche Erwählung der Leser geschah gemäß Gottes Vorauskenntnis, das heißt gemäß seinem entsprechenden liebenden Vorauswissen Gottes. Und Vorkenntnis ist mehr als ein Zuvorwissen Gottes. Es ist Gottes Liebesplan mit dem neuen Gottesvolk. Ein liebendes Kennen. Das ist das eine. Und dann, er heiligt das neue Volk Gottes durch den Heiligen Geist. Heiligung ist Absonderung. Zuerst gibt es eine Heiligung bei der Wiedergeburt. Das heißt, Gott sondert sie ab für sich. Sie sind Geheiligte und Wiedergeborene. 1. Korinther 6. Ihr seid geheiligt durch den Namen unseres Gottes und durch den Geist unseres Gottes, durch den Namen Jesu Christi. 1. Korinther 6, Vers 11. Es gibt auch eine Heiligung nach der Wiedergeburt. wie heißt dort in Hebräer 12, Vers 14, jaget nach der Heiligung, ohne welche niemand den Herrn sehen wird. Die Heiligung beginnt bei der Wiedergeburt, die Heiligung setzt sich fort nach der Wiedergeburt. Zum Gehorsam und zur Blutbesprengung mit dem Blut Christi, das heißt, dieses Werk des Heiligen Geistes führte bei den Lesern zum Gehorsam. Da ist zuerst einmal der Gehorsamsakt in der Bekehrung und der Gehorsamsakt im weiteren Leben. Sie sind Kinder des Gehorsams. Und dieses Volk ist ein Volk des Gehorsams. Die Bekehrung ist der Anfang eines Gehorsamsweges. Diese Bibelstellen müssen wir jetzt nicht alle lesen. 1. Petrus 1, Vers 14, 1. Petrus 1, Vers 22, Apostelgeschichte 17, Vers 30, Apostelgeschichte 5, Vers 32, Römer 1, Vers 5, das sind alles Gehorsamsstellen, die zeigen, dass man durch die Bekehrung, dass die Bekehrung ein Gehorsamsschritt ist. Und dieses wird dann ein Gehorsamsvolk, ein Volk, das abgesondert ist, um Gott zu gehorchen. Das ist alles, was Petrus hier in Erinnerung ruft. Ihr seid ein Gehorsamsvolk. Ja? Ihr habt euch bekehrt zum Gehorsam. Und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Das heißt, das Volk ist blutbesprengt. Es ist berechtigt zum Zugang zu Gott. Durch das Blut darf es eingehen in das Heiligtum Gottes. Das ist 1. Petrus 1, Vers 1 und 2. Das sind jetzt die zwei Stellen, Römer 8 und 1. Petrus 1, die oft auch von reformierter Seite her ganz stark verwendet werden, ich meine verdreht werden, um ihre Lehre von der Vorherbestimmung der Einzelnen zur Bekehrung zu belegen. Aber das können sie nicht, denn diese Stellen sprechen von der Gemeinde Jesu. Sprechen überhaupt nicht davon, dass einzelne Leute für den Himmel und andere für die Hölle bestimmt wären. Das ist eine falsche Lehre. Ich sage es nochmal. Wir haben in diesen Tagen öfters betont, dass wir lieben die Menschen. Wir haben nichts gegen Menschen. Aber die Lehre von dieser Erwählung, dass Gott Leute für den Himmel erwählt hätte, vor ihrer Bekehrung, und andere für die Hölle erwählt hätte oder vorherbestimmt hätte, das ist eine falsche Lehre. Ich finde, es ist eine gefährliche Lehre und wir sollten diese Lehre nicht annehmen. Wir sollten auch nicht Literatur lesen, die uns in diese Lehre hineinführt, denn wir sollten die Schrift studieren, was viel gesünder wäre, als ständig diese kalvinistischen Schriften zu lesen. Wir sollten die Schrift studieren, das Wort Gottes, ist klar genug. Als ich die Institutio von Calvin ein bisschen hineingelesen habe, konnte ich nur den Kopf schütteln. Wie kann man nur auf solche Gedanken kommen? Wie kann man nur? Da merkt man, hier hat einer die Bibel einfach nicht wirklich gründlich durchgeforscht und hat sich philosophische Gedanken gemacht, aber er kommt nicht von der Bibel her, er kommt von der Philosophie her, von Augustinus, und der aber da selber ein Philosoph war. Es ist sehr schade. Auch wenn ich die Brüder schätze wie Spurgeon, ich habe das mehrmals gesagt, ich schätze Spurgeon, aber da hat Spurgeon, hätte er nicht folgen sollen, diesen Brüdern. Ich schätze auch Piper, aber da in diesem Punkt hätte er nicht folgen dürfen. Ich schätze auch MacArthur, aber MacArthur hätte in diesem Punkt nicht folgen dürfen, den kalvinistischen Lehren. Es geht uns also nicht darum, dass wir Brüder schlecht machen. Ich sage das nochmal, ich mache nichts Spurgeon schlecht. Aber ich sage, dass die Lehre des Calvinismus, die Calvin aufgebracht hat in Bezug auf das Heil, dass das eine gefährliche, nicht gute Lehre ist. Wieso? Weil sie dahin führen könnte, ich sage könnte, dass man ein ganz falsches Gottesbild bekommt. Und es gibt Leute, die ein falsches Gottesbild haben. Als ob Gott sozusagen von vornherein alles bestimmt hätte. Das macht Gott nicht. Wir haben nicht alle Antworten. Auch die Calvinisten haben nicht alle Antworten. Sie wollen gern alle Antworten haben. Wir haben sie nicht. Wir können nicht wissen, warum der eine sich bekehrt und der andere nicht. Können wir nicht wissen. Brauchen wir auch nicht. So viel. Ich denke, wir machen hier die Pause und wollen dann noch zu den Fragen kommen, die noch da sind.